Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Neugierige. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Katharina Boxler. Heute schauen wir ins Gehirn von jenen Menschen, die sich selbst am nächsten stehen. Sie reagieren nämlich besonders empfindlich auf die Androhung von Strafe. Da nimmt uns ein Zeitzeuge mit zum Ort des größten atomaren Unfalls der Menschheitsgeschichte.
Das ganze um Sverdlovsk liegende Gebiet war extrem heiß. Zu beiden Seiten der Straße war das Land tot. Keine Dörfer, keine Städte, nichts.
Vor 50 Jahren geschah in der Sowjetunion eine atomare Katastrophe, schlimmer noch als in Tschernobyl. Wir erfahren, was zurückblieb. Und dann hören wir, was Hundebesitzer und Naturschützer entzweit.
Trotz diesen Markierungen, die rund um das Schutzgebiet stehen, halten sich die meisten Leute nicht an die Leinenpflicht, sondern lassen ihre Hunde laufen, in der Überzeugung, sie tun etwas Gutes für ihre Hunde.
Also wenn man den Hund kennt und ihn anrufen und auf dem Weg bleibt, dann tut es mir nicht artgerecht, dass man den Hund immer überall muss an die Leine nehmen muss.
Warum Hund und Vogel wie Katz und Maus sind, dazu mehr im zweiten Teil der Sendung. Doch bevor es ins Grüne geht, widmen wir uns unseren grauen Zellen. Was macht eigentlich unser Gehirn, wenn Strafe droht? Das hat sich ein schweizerisch-deutsches Forscherteam von Ökonomen und Neurowissenschaftlern gefragt. Die Wissenschaftler steckten ihre Versuchspersonen kurzerhand in die Röhre. Im Magnetresonanztomographen durften diese dann mit Geld hantieren. Dieses Geld konnten sie im Rahmen eines Spiels für sich behalten oder an eine andere Person weitergeben. Alles für sich behalten oder etwas davon abgeben? Dieses Dilemma brachte das Gehirn der Versuchspersonen ganz schön auf Trab. Besonders aber das Gehirn jener Zeitgenossen, die auch sonst im Leben vorwiegend auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Ich wollte von Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler an der Universität Ulm und Co-Autor der Studie, wissen, warum das Gehirn dieser Machiavelli-Typen derart in Aufruhr gerät.
Nun, in Aufruhr, es hat sich mehr angestrengt, das kann man auf jeden Fall sagen, wenn es verschiedene Dinge in Rechnung stellen musste, eben auch, oh, wenn ich mich so verhalte, kriege ich eins auf den Hut und wenn ich mich sozusagen sozial konform verhalte, dann bekomme ich nichts auf den Hut. Und das in Rechnung stellen von möglichen Konsequenzen der eigentlichen Handlung, das hat das Gehirn der Menschen in Aufruhr gebracht und das Gehirn von Menschen, die ja, zweckrational denken eben besonders. Das kann man sagen.
Welche Regionen des Gehirns wurden denn so speziell aktiviert, wenn ihre Versuchspersonen wussten, sie würden allenfalls bestraft werden, wenn sie sich nicht sozial verhalten?
Das waren Areale, von denen wir schon zum Teil vermutet hatten, dass sie involviert sein müssten, nämlich Areale, die mit Hemmung, also mit Handlungskontrolle, ich hab sozusagen den Wunsch, oh, ich möchte Geld für mich behalten, ja, aber erwünscht und sozial wäre schon, ich gebe auch was ab davon. Und Areale, die sozusagen unmittelbare Handlungsimpulse unterdrücken und mehr geplant handeln, das sind Areale, die so im Stirnhirn liegen, ja, diese Areale wurden aktiv. Weiterhin wurden Areale aktiv, die mit Bewertungen was zu tun haben. Und diese Bewertungsareale sind aktiviert. Und dann fanden wir eben auch noch Handlungsareale, Handlungsplanungsareale aktiviert, wie man sie auch schon in anderen Untersuchungen fand, bei denen jemand bestraft hat, aber nicht Bestrafung in Rechnung gestellt hat.
Das heißt, die Angst vor Bestrafung, die aktiviert unser Gehirn. Nun haben Sie ja mit Ihrer Studie zeigen können, dass Strafandrohung eben wirkt, uns irgendwie in ein Dilemma bringt, uns zum Nachdenken bringt und dass es eben auch vor allem wirkt bei Personen, die eher dazu geneigt sind, sich nicht unbedingt sozial zu verhalten. Doch weiß man gleichzeitig auch, dass Menschen besser durch Belohnung als durch Bestrafung lernen. Auch eine neurologische Erkenntnis. Wie bringe ich jetzt die Kenntnis Ihrer Studie und diese andere Erkenntnis unter einen Hut?
Nun, beim Lernen oder noch besser beim Lehren, dann darf es nicht mit Angst und mit Strafe zugehen, weil dann Kreativität verhindert wird durch Angst und durch Strafe. Und was ist sozusagen die Sache für das Lernen? Die Sache für Verhaltenssteuerung sieht ein bisschen anders aus. Da ist es aber auch zunächst mal so, dass keineswegs die Angst der wichtigste Faktor ist. Aber sie kann das Zünglein an der Waage sein, wenn sozusagen diese Strafandrohung vollkommen wegfällt, wie wir das ja wissen, wenn zum Beispiel plötzlich die Polizei ausfällt, wie am 11. September 2001 in New York, dann fangen die Leute an zu plündern und sich nicht mehr normkonform zu verhalten. Das sind nicht alle Leute, aber einige. Und wenn dann alle merken, dass einige ungestraft davonkommen, dann schadet das sozusagen der Gesamtmoral, weswegen unsere Fähigkeit und auch unsere Neigung, bestrafend zu wirken, also auch Bestrafung aufrechtzuerhalten, das Zünglein an der Waage sein kann, was die soziale Stabilität insgesamt bewirkt oder eben nicht bewirkt. Und ich glaube, dafür spricht auch unser Befund.
Sie sagen, Strafe stabilisiert eine Gesellschaft. Gibt es denn Grenzen aus psychiatrischer und neurologischer Sicht beim Strafen? Wo sind die?
Nun, die gibt es ganz eindeutig und die Gehirnforschung kann eben nun besser zeigen, als sie das früher schon konnte, dass beispielsweise, wenn Sie ein noch nicht fertig entwickeltes Gehirn haben und einer der Bereiche, den wir gefunden haben, nämlich dieser Werte- oder bewertende Bereich, der entwickelt sich noch weit in die Adoleszenz hinein, wahrscheinlich sogar bis in die dritte Lebensdekade hinein. Und wenn Sie überlegen, dass in den USA zum Beispiel ein Strafandrohungssystem besteht, 3 strikes and you're out, wird das dort genannt. Das heißt, wenn Sie die dritte Straftat begehen, dann kann es das Stehlen einer Scheibe Pizza sein und Sie landen lebenslänglich im Gefängnis. Und wenn Sie nun einen 17-Jährigen, der eben das dritte Mal irgendwo was mitgehen lässt, und sei es eine Scheibe Pizza, zu lebenslänglich verurteilen, dann ist das einfach eine Sache, die letztlich niemandem nützt. Denn der 17-Jährige hat möglicherweise die Gehirnareale, die er bräuchte, damit diese Drohung greift, noch nicht voll entwickelt. Und damit haben Sie ein Rechtssystem, was im Grunde genommen ja die Blinden bestraft dafür, dass sie nicht sehen können. Und dann denke ich schon, dass unsere Forschungen hier korrigierend einwirken können und auch einwirken sollten.
Manfred Spitzer, Psychiater und Neurowissenschaftler an der Universität Ulm, und die Frage nach dem Sinn von Strafen bei neurologisch unreifen Menschen, sprich Kindern und Jugendlichen. Ernst Fehr, Co-Autor der Studie und Ökonomieprofessor an der Universität Zürich, wird eben heute in den erlauchten Kreis der American Academy of Arts and Sciences, AAAS, aufgenommen. Diese Ehre wurde bisher noch keinem in der Schweiz lehrenden Wirtschaftswissenschaftler zuteil. Besonderes Lob erhielten Ernst Fehr und seine Mitarbeiter auch aus Deutschland. Das Deutsche Handelsblatt hat die Fakultät für Volkswirtschaft an der Universität Zürich diese Woche zur besten Adresse für Volkswirtschaft im ganzen deutschsprachigen Raum gekürt. Beim Stichwort atomare Katastrophe denken wir alle unweigerlich an Tschernobyl. Doch vor genau 50 Jahren ereignete sich in der Sowjetunion der wahrscheinlich größte atomare Unfall in Friedenszeiten. In einer Anlage zur Kernwaffenproduktion in Majak im Südural kam es zu einer gigantischen Explosion. Eine große Menge Radioaktivität wurde freigesetzt, mindestens so viel wie 1986 in Tschernobyl. Doch weil die Verseuchung lokal begrenzt blieb, konnten die Behörden jahrzehntelang leugnen, was hier passiert war. Und auch im Westen zog man es vor, zu schweigen, obwohl viele offizielle Stellen wussten, was passiert war. Denn man wollte eigene Kernenergiepläne nicht gefährden und hatte auch kein Interesse daran, eigene Pannen in England oder in den USA ins Rampenlicht zu rücken. Das hat sich unterdessen zwar geändert, doch noch immer ist der Unglücksort ein Sperrgebiet, außer für jene, die noch im Werk arbeiten. Denn die Anlage ist noch heute im Betrieb. Heute werden in ihr radioaktive Stoffe für die Medizin hergestellt. Was damals passierte, hat Folgen bis heute. Hören Sie den Augenzeugenbericht im Beitrag von Helmut Nordwig.
Zu beiden Seiten der Straße war das Land tot. Keine Dörfer, keine Städte, nur Schornsteine von zerstörten Häusern. Keine bestellten Felder oder Weide, keine Viehherden, nichts.
Die Wüstenei könnte aus einem Film von Andrei Tarkowski stammen. Tatsächlich handelt es sich um den Bericht eines russischen Wissenschaftlers. Der schrieb sich von der Seele, was er 3 Jahre nach dem Atomunfall im Südural erlebt hatte.
Das ganze um Sverdlovsk liegende Gebiet war extrem heiß. Ein riesiges Areal von einigen 100 Quadratkilometern war brachgelegt. Nutzlos und unproduktiv geworden auf lange Zeit. Vielleicht für Hunderte von Jahren.
Ursache der Katastrophe war eine Explosion in einer Fabrik namens Mayak. Dort wurde seit 1948 Plutonium für Atombomben produziert. Streng geheim. Auf den sowjetischen Landkarten war weder Mayak zu finden, noch die benachbarte Stadt Tscheljabinsk 65, in der 20.000 Arbeiter lebten. Und was es offiziell nicht gab, konnte auch nicht in die Luft fliegen. Folglich wurde der Unfall zunächst vertuscht. Nur in der unmittelbaren Umgebung des Unglücksorts versuchten Arbeiter, mit Bauraupen wenigstens einen Teil der 80 Tonnen an radioaktiven Stoffen zusammenzukratzen, die freigesetzt worden waren. Vor allem Cäsium und Strontium, das ein Leben lang im Körper bleibt.
Weiter weg hat man die Bevölkerung evakuiert, und zwar schon nach 1-2 Tagen mehrere tausend Menschen. Und sofort nach ihrem Wegfahren wurden die Dörfer mit Panzern flachgelegt, sodass auch niemand mehr zurück konnte,
sagt Heinz-Jörg Hauri vom GSF-Forschungszentrum bei München. Wie viele Tote die Katastrophe gefordert hat, ist bis heute nicht bekannt. Der Betrieb in Mayak ging jedenfalls weiter, als wäre nichts gewesen. Die Arbeiter blieben im Werk und waren der Radioaktivität ständig ausgesetzt. So wurden sie wider Willen zu Versuchskaninchen, denn die Explosion vor 50 Jahren war auch der Auftakt zu einem ungeplanten Großexperiment. Was passiert, wenn Menschen für längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt werden? Dr. Peter Jakob vom Institut für Strahlenschutz des GSF-Forschungszentrums.
Unser heutiges Wissen über das Strahlenrisiko kommt im Wesentlichen von den Atombombenüberlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Die haben einen einmaligen Strahlenimpuls abbekommen. Und es ist eine Frage, wie groß ist das Risiko, wenn die Strahlung über einen längeren Zeitraum kommt?
Dazu ist inzwischen ein internationales Forschungsprojekt angelaufen. Die Wissenschaftler versuchen herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Strahlendosis und später auftretenden Krankheiten. Dabei ist es gar nicht so einfach festzustellen, welcher Menge an Strahlung jemand an einem bestimmten Ort ausgesetzt war. Die Wissenschaftler schätzen das mit 2 Methoden ab. Zum einen untersuchen sie den Quarz aus den Ziegelsteinen der Fabrikgebäude. Dessen Struktur verändert sich umso stärker, je mehr radioaktive Strahlung auf ihn trifft.
Die andere Methode sind Messungen an Zähnen. Zähne selbst sind sehr gute Strahlungsdetektoren. Nicht der gesamte Zahn, sondern der Zahnschmelz.
Alle 2 Jahre wurden die Betroffenen gründlich von Ärzten untersucht. Und die Akten stellen die russischen Behörden den Forschern jetzt zur Verfügung. Die Auswertung dieser Gesundheitsregister dauert noch an. Einige Ergebnisse zeichnen sich jetzt schon ab. Die Arbeiter und Anwohner von Mayak leiden überdurchschnittlich häufig an Herz-Kreislauf-Krankheiten. Warum, ist noch unklar. Eine weitere Erkenntnis betrifft die Häufigkeit der Krebserkrankungen, die über das übliche Maß hinausgeht. Die Zahl dieser zusätzlichen, durch Radioaktivität bedingten Fälle ist etwa 3-mal höher, als es die Wissenschaftler bei dieser Strahlendosis erwartet hätten.
Das heißt, es mehrt sich langsam die Evidenz, dass das Strahlenrisiko bei diesen, wir nennen das mittelhohen Strahlenexpositionen, doch höher ist, als wir vorher angenommen haben. Das könnte unter Umständen in letzter Konsequenz auch zu irgendwelchen Erniedrigungen von Grenzwerten führen. Dazu ist aber noch zu früh.
Zu früh ist es auch, das betroffene Gebiet wieder zu besiedeln. Das wird erst in einigen Jahrhunderten möglich sein. Der Augenzeuge hat also Recht behalten. Er konnte seinen Bericht erst 1979 im Exil veröffentlichen und damals glaubte ihm selbst in der Fachwelt kaum jemand. Und das, obwohl sich mittlerweile auch wissenschaftliche Hinweise auf einen Unfall bei der Plutoniumproduktion mehrten. In der Glasnost-Periode des Jahres 1989 gab die Sowjetunion schließlich die verheerende Explosion in Mayak zu und trieb damit einen Nagel mehr in ihren eigenen Sarg.
Helmut Nordwig zum 50. Jahrestag des Atomunfalls im russischen Mayak. Die nukleare Katastrophe wird auch mit europäischen Geldern aufgearbeitet. Die EU unterstützt das GFS-Forschungsprojekt zu den Spätfolgen des Unfalls mit 7 Millionen Euro. Und jetzt zu den Nachrichten der Woche aus der Welt der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Nie mehr sabbern nach dem Zahnarztbesuch. Das versprechen uns Wissenschaftler der amerikanischen Harvard-Universität. Bald sei Schluss mit den unerwünschten Nebenwirkungen von örtlichen Betäubungen, die noch über Stunden anhalten. Bruce Bean und Kollegen suchten nach einer Lokalanästhesie ohne Nebenwirkungen und wurden bei der Chilischote fündig. Jene Substanz, die diese Dinger so scharf macht und uns den Schweiß auf die Stirn treibt, hat's tatsächlich in sich. Die Substanz öffnet die Schmerzzellen, so dass Betäubungsmittel optimal einfahren können. Lahmgelegt werden gezielt und ausschließlich die Zellen der Schmerzwahrnehmung, nicht aber jene des Tastsinns. Dummerweise hat aber auch die Chili-Betäubung eine unerwünschte Nebenwirkung. Sie brennt wie Feuer. Mathematiker der Universität Bristol stellen die Welt auf den Kopf. Sie brauchten Wassertropfen dazu, sich völlig unphysikalisch zu verhalten. Kleine Tropfen tricksten die Schwerkraft aus und wanderten auf einer schrägen Fläche nach oben, statt wie sich's gehört, nach unten. Kleine Tropfen bleiben normalerweise an schrägen Unterlagen, zum Beispiel an Fensterscheiben, kleben. Erst wenn sie sich mit anderen Tröpfchen zu einem großen Tropfen vereinigt haben, kullern sie nach unten. Dann, wenn die Gravitätskraft größer ist als die Oberflächenspannung. Die britischen Tüftler versuchten nun auch bei kleinen Tröpfchen die Oberflächenspannung zu übertölpeln. Sie spritzten Wasser auf eine glatte Unterlage, stellten diese im 85-Grad-Winkel schräg und schüttelten die Platte heftig. Daraufhin setzten sich die Tropfen tatsächlich in Bewegung, zuerst abwärts und dann nach einer Weile wieder aufwärts. Die Wissenschaftler hoffen damit, die Forschung mit winzig kleinen Objekten zu erleichtern. Denn diese, zum Beispiel Schnipsel unseres Erbguts, pflegen äußerst innig an Petrischalen zu kleben. Die aufwärts wandernden Tröpfchen sind übrigens als Video auf wissenschaft.drs.ch zu bewundern. Wissenschaftler kennen keine Tabus. Die besonders Wagemutigen unter ihnen werden alljährlich mit den Anti-Nobelpreisen der Wissenschaftssatire-Zeitschrift Annals of Improbable Research belohnt. In die Gilde der besonders schrägen Forschungsprojekte hat es auch dieses Jahr wieder allerhand Skurriles aus Labor und Hirn geschafft. Den Anti-Nobelpreis für Medizin gab es für Untersuchungen zu den schädlichen Nebenwirkungen des Schwertschluckens. In der Sparte Chemie wurde eine Arbeit zur Gewinnung von Vanille aus Kuhfladen belohnt. Der prestigeträchtige Friedens-Anti-Nobelpreis ging völlig unerwartet an die US-Luftwaffe. Sie erhielt den Preis für die Idee einer ganz besonderen Chemiewaffe. Diese sollte in ihren Opfern, sprich Soldaten, unwiderstehliches sexuelles Verlangen auslösen. Die sogenannte Schwulenbombe ist zwar eine charmante Idee, wurde aber genauso wenig zu Ende entwickelt wie jene Chemikalie, die bei Soldaten zum Mundgeruch führen sollte. 7 der 10 Geehrten nahmen ihren Anti-Nobelpreis an der Harvard-Universität diese Woche persönlich aus den Händen echter Nobelpreisträger entgegen. Die US-Luftwaffe verzichtete allerdings auf eine Teilnahme. Wir gratulieren trotzdem. Sie hören Wissenschaft DRS2, das Magazin für Neugierige auf DRS2. Mensch und Hund haben sich bereits vor einigen tausend Jahren angefreundet. Doch Hund und Vogel haben den Draht zueinander bis heute nicht gefunden. Während Barry den Menschen bewacht und ihm als Streichelobjekt zur Verfügung steht, sieht er in Vögeln und anderen Wildtieren lediglich einen guten Happen oder ein interessantes Spielzeug. Hunde in der Natur bedeuten für viele Tiere, nicht nur die Gefiederten, schlicht Stress, wie eine neue Studie eindrücklich belegt. Thomas Häusler hat sich die Auswirkungen draußen in der Natur zeigen lassen.
Thomas Baumann ist unterwegs im Naturschutzgebiet Brühlmatte bei der aargauischen Gemeinde Suhr. Der studierte Agronom bewirtschaftet hier einen Bauernhof und kümmert sich auch um das Naturschutzgebiet, durch das malerisch und weiterum hörbar das Flüsschen Suhre rauscht.
Hier stehen wir vor dem Naturschutzgebiet Brühlmatte, es umfasst etwa 20 Hektar. Es sind vor allem Naturwiesen, sehr wertvoll, mit einem hohen Blütenanteil, durchsetzt mit Gebüschgruppen und Baumgruppen, eine parkartige Landschaft.
Die vielfältige Natur bietet zahlreichen Tieren eine Heimat, zum Beispiel Vögeln wie dem Neuntöter. oder dem seltenen Eisvogel. Allzu weit können die Tiere allerdings nicht ungestört streifen. Die Brühlmatte ist eine typisch schweizerische Idylle, eingezwängt, wie sie ist, zwischen den Wohnhäusern und der Industrie von Suhr im Osten, Unterentfelden im Westen und Aarau im Norden. Und aus all diesen Orten strömen die Menschen in das Stück heile Welt um die Ecke. Spaziergänger, Jogger, Velofahrer und vor allem Hunde und ihre Frauchen und Herrchen zieht es an schönen Tagen in Massen hierher. Über 50 Hunde pro Stunde hat Thomas Baumann schon gezählt.
Trotz diesen Markierungen, die rund um das Schutzgebiet stehen, halten sich die meisten Leute nicht an die Leinenpflicht, sondern lassen ihre Hunde laufen, in der Überzeugung, sie tun etwas Gutes für ihre Hunde. Diese 20 Hektar Naturschutzgebiet sind aber eine Fläche, die ausschließlich für die Wildtiere bestimmt sind und die hier ihr Auskommen haben und auch ihre Ruhe haben sollten.
Doch stören die Hunde die Wildtiere wirklich so stark? Gerade für Vögel gab es bisher keinerlei Untersuchungen darüber. Und so sind gar manche Frauchen und Herrchen überzeugt, dass ihr Liebling bestimmt keine Angst und Schrecken verbreitet.
Ja, also in der Regel, da wo es keine Wild hat, sonst habe ich ihn frei, dass er ein bisschen umschnuffeln kann. Und dann geht er eigentlich nicht am Weg runter. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sich Vögel gestört fühlen dort.
Leider trügt das Gefühl von Charlies Herrchen. Auch wenn Charlie, der Labrador-Husky-Mischling, ausgesprochen sympathisch wirkt, wenn er behutsam an den Händen fremder Menschen schnüffelt. Denn eine Studie des australischen Wildtierbiologen Peter Banks zeigt, Hunde verscheuchen Vögel sehr wohl, und das in beträchtlichem Ausmaß. Bis zu 40% weniger Vögel zählte Banks in einem abgesteckten Gebiet, durch das zuvor ein einziger Hund mit seinem Herrchen gelaufen war. Reißaus nahmen als erstes Vögel, die auf dem Boden oder knapp darüber leben, zum Beispiel Wachteln oder Zaunkönige.
The values that we got of a decline in 35% of species seen and 40% of individuals seen.
Aber, so sagt Banks, es flüchtet oft die ganze Vogelschar. Über ein Drittel weniger Arten stellte er auf seinen Kontrollgängen nach einem Hundebesuch in der Wildnis fest. Falls nun Schlaumeier einwenden, dass vielleicht gar nicht der Hund, sondern sein Herrchen die Vögel verscheuchte, das hat Banks durch seine Experimente ausgeschlossen. Denn er testete auch die Wirkung auf die Vogelwelt von einem oder zwei Menschen, die ohne Hund unterwegs waren. Das Ergebnis? Auch wir Menschen haben zwar eine abschreckende Wirkung, sie ist aber viel kleiner als jene von Hunden. Den Biologen Peter Banks erstaunen die Resultate seiner Studie nicht. Wölfe, Füchse und Hunde machen Jagd auf Vögel. Und die Vögel sehen sie eben als Fressfeinde, sagt Peter Banks. Der Mensch führe also eigentlich einen Jäger im Wald spazieren. Diese Furcht vor dem Feind hat die Evolution tief in den Gehirnen der Vögel verankert. Die Vögel flüchten auch, wenn in ihrem Gebiet oft Hunde durchlaufen und das sogar dann, wenn die Hunde an der Leine geführt werden. Peter Banks folgert daraus, Vögel gewöhnen sich kaum an Hunde, auch wenn er und viele andere Forscher bisher das Gegenteil glaubten. Seine Untersuchung hat Peter Banks in Naturschutzgebieten um die australische Stadt Sydney herum gemacht. Trotzdem, sagt Peter Banks, gelten die beunruhigenden Ergebnisse der Studie im Großen und Ganzen auch für Schweizer Verhältnisse. Wie in der Brühlmatte bei Suhr. Auf seinem Rundgang erzählt Thomas Baumann von den seltenen Feldlerchen, die auf der roten Liste der bedrohten Tierarten stehen. Hier, in der Brühlmatte, leben nur etwa 2-3 Exemplare dieses braun gestreiften Singvogels. Wie lange noch, weiß Thomas Baumann nicht. Er muss immer wieder beobachten, wie die Leute ihre Hunde frei laufen lassen und damit die ängstlichen Vögel empfindlich stören. Gegen diese Gedankenlosigkeit der Hundehalter helfen nicht einmal Gegenmaßnahmen, hat Thomas Baumann festgestellt.
Also man müsste eigentlich in jedem Gebiet Flächen ausscheiden, die frei sind von Hunden, damit sich die Tiere dort wirklich sicher fühlen. Das wird auch gemacht, eben auch hier beim Naturschutzgebiet Brühlmatte. Das wird aber nicht beachtet.
Die Folge? Sensible Vogelarten wie die Feldlerche werden aus solchen Gebieten vertrieben. Dabei kommt es auch öfter zu blutigen Szenen. Viele Hundehalter trauen ihrem Liebling zwar nicht zu, dass er auch nur einem einzigen Spatz eine Feder krümmt, aber das ist eine krasse Fehleinschätzung, wie Thomas Baumann erklärt, als er vor einem niedrigen Baum mit einem zotteligen Kopf aus dünnen Ästen stehen bleibt.
Vögel benutzen diese Köpfe sehr oft, um ihre Nester anzulegen. Und hier sind wir vor einer kleineren Kopfweide, die ist etwa 80 cm hoch. Und wenn hier ein Hund vorbeikommt, dann steht er natürlich mit der Schnauze direkt im Vogelnest. Hier sehen wir auch das Vogelnest. Und wenn dann der Halter 20, 30 Meter zurück ist, dann gibt es keine Zurück mehr für den Hund. Er schnappt sich die Jungvögel und verschlingt sie. Und bis dann der Halter bei der Kopfweide ist, ist alles bereits passiert. Der Halter merkt nicht einmal mehr etwas.
Eine 500.000 Hunde gibt es in der Schweiz. Diese Zahl verdeutlicht, dass es hier nicht um einzelne Lassies geht, die ein paar Vögeln das Leben schwer machen. Lediglich 200 Brutvogelarten sind in der Schweiz beheimatet und 80 davon sind bedroht. Natürlich ist das nicht die Schuld der Hunde. Schuld sind unsere Siedlungen und Straßen, die immer mehr in die Natur hinauswuchern, unsere intensive Landwirtschaft. Aber in dieser Bedrohungslage könnten die streunenden Hunde ausreichen, um die Feldlerchen aus der Brüelmatt endgültig zu vertreiben. Oder aus einigen der zig anderen kleinen Schutzgebieten, die sich in der Agglomeration Mittelland verlieren. Es droht eine weitere Verarmung der Tierwelt, wie sie seit Jahren fortschreitet. Trotzdem wollen auch die größten Vogelfreunde wie Matthias Kestenholz von der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach den Hunden und ihren Herrchen den Zugang nur zu ganz wenigen Gebieten verbieten.
Sperrungen oder Reservate, in denen keine Hunde zugelassen sind, das ist dann für die, ja, die Kleinode, für wirklich ganz hervorragende Naturschutzgebiete, etwa einen Nationalpark, vorbehalten.
Weitflächige Hundeverbote sind politisch unrealistisch, finden Matthias Kestenholz und auch Thomas Baumann. Man müsse stattdessen die Hundehalter aufklären. Darum gibt Thomas Baumann, der übrigens selber einen Hund besitzt, Kurse für Hunde und ihre Halter. Dort zeigt er ihnen, welche Tiere sich in Hecken und Büschen verstecken und wie sich Hund und Frauchen verhalten müssen, damit sie nicht links und rechts Angst und Schrecken oder gar Schlimmeres verbreiten. Leider ist es gar nicht so einfach, den Hund naturverträglich auszuführen, gibt Thomas Baumann zu. Im Frühsommer etwa ist die heikle Brutzeit der Vögel. Und im Winter sind viele Vögel zwar im Süden, dafür wird der seltene Feldhase von freilaufenden Hunden schnell zu Tode gestresst.
Also es ist sehr komplex, wann man einen Hund wie führen soll. Darum ist eigentlich die Regel, die Hunde an der Leine führen.
Für viele Hundehalter klingt diese goldene Regel unbefriedigend. Aber im Kurs von Thomas Baumann lernen sie, dass nicht jene Hunde glücklich sind, die einfach umherstreunen dürfen, sondern solche, mit denen Frauchen und Herrchen während des Spaziergangs an der Erziehung arbeiten. Sitzen, warten, obwohl der Halter weitergeht, und dann erst auf Zuruf folgen. Solche Übungen sollen Hunde trainieren. Das ist anstrengend für die Besitzer, aber artgerecht für ihre Hunde. Und es hilft mit, dass in der Brüelmatte auch in Zukunft der Gesang der seltenen Feldlerche zu hören sein wird.
Wo Fuchs und Hase sich Gut Nacht sagen und Hund und Vogel sich anfeinden. Sie hörten einen Beitrag von Thomas Häusler, gelesen von Stefan Meester. Und das war Wissenschaft RS2, das Magazin für Neugierige. Redaktion und Moderation dieser Ausgabe Katharina Boxler. Bleiben Sie uns treu, nächstes Mal erwarten wir Sie mit Hintergründen zu den echten Nobelpreisgewinnern, wie immer fix samstags 12.40 Uhr hier auf RS2 oder mobil als Podcast und Aufzeichnung zum Nachhören auf www.wissenschaft.trs.ch.